Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato, schönen guten Abend. Winter und Krieg in der Oper, ein ukrainisches Kollektiv, bringt diese Mischung auf die Bühne der Wiener Festwochen. An der Berliner Volksbühne kann man diesen Sommer schwimmen gehen. Dazu und zu weiteren Veränderungen unter dem neuen Intendanten gleich mehr. Und anlässlich des neuen Antidiskriminierungsberichts sprechen wir über Diskriminierung im Kulturbetrieb. Zuerst aber schauen wir auf ein Wahrzeichen, und zwar den Kölner Dom. Der ist eines der meistbesuchten Bauwerke in Deutschland. Etwa 6 Millionen Menschen besuchen ihn jedes Jahr. Bisher war das auch kostenlos. Ab Juli ändert sich das jetzt aber. 12 Euro sollen BesucherInnen zahlen. Es gibt ein paar Ausnahmen für Gottesdienstbesucher zum Beispiel oder auch am Tag der Heiligen Drei Könige oder bei der Kölner Langen Nacht der Museen. Das Eintrittsgeld soll aber dem Erhalt des Baus zugutekommen. Der Domrendern Clemens van der Ween sagte, der Dom kostet Geld, der Dom braucht viel Geld. Vor der Sendung habe ich mit Birgit Mandl gesprochen. Sie ist Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim. Und ein Schwerpunkt von ihr ist die Kulturbesucherforschung. Sie habe ich gefragt, was sie dachte, als sie von dem neuen Eintrittspreis für den Kölner Dom gehört hat.
Ja, ich fand es spontan eigentlich schade. Denn natürlich wird das vermutlich dem Besucheransturm wenig Abbruch tun. Denn es sind ja auch sehr viele touristische Besucherinnen und Besucher dabei. Und in der touristischen Rolle interessiert man sich ja auch, wenn man zu Hause gar kein Interesse hat, oftmals sehr, auch für kulturelle Sehenswürdigkeiten. Und da ist man dann natürlich auch bereit, auf Reisen ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber ich würde sagen, für lokale Besucherinnen ist das eigentlich schade, weil Menschen, die vielleicht kurz mal reingegangen wären, einfach weil sie es einen schönen Moment für sich finden, vielleicht auch einen meditativen Moment, oder Leute, die überhaupt nicht kunstaffin sind und einfach denken, ach, ist eine Sehenswürdigkeit, schaue ich doch mal gerade rein, und die vielleicht doch was Spannendes für sich entdecken, die werden von 12 Euro Eintritt dann sicherlich abgehalten.
Was macht denn so ein Eintritt mit einem historischen Bauwerk? Ich denke jetzt auch an eine Infrastruktur, die da gebaut werden muss, also Ticketsysteme, Warteschlangen. BesucherInnen erwarten ja vielleicht auch im Gegenzug einen gewissen Service, wenn man Eintritt bezahlt. Also was passiert da, wenn plötzlich ein kostenloses Bauwerk Eintritt nimmt?
Ja, es wird dadurch natürlich musealisiert, und durch so eine Art von Musealisierung wird es natürlich auch nochmal barrierereicher. Es wird so einer spontanen Begegnung als öffentlichen Ort dem Alltag entzogen. Und ich glaube, damit werden neue Hemmschwellen aufgebaut, auch wenn ich natürlich verstehe, dass man die Eintrittsgelder braucht, aber man weiß beispielsweise aus der Museumsbesucherforschung, gerade in England und auch aus einer Studie in Berlin, dass Eintritte nicht die zentrale Barriere sind, aber Menschen davon abhalten, Museen etwa zu besuchen. Und ich glaube, wir sollten eigentlich im Sinne kultureller Teilhabe eher versuchen, alle Hemmschwellen, die es da gibt, abzubauen, statt sozusagen neue aufzubauen.
Wenn ich jetzt in andere Länder schaue, also zum Beispiel Spanien, Barcelona, La Sagrada Familia, zahlt man 44 Euro. Westminster Abbey in London 36 Euro. Also das sind viel höhere Preise, als wie wir es gewohnt sind in Deutschland. Würden Sie nicht sagen, dass wir in Deutschland da vielleicht einfach verwöhnt waren bisher?
Wir waren in gewisser Weise verwöhnt. Gleichzeitig, also ich sage jetzt mal, für unsere öffentlichen Museen ist es ja auch so, dass wir die aus sehr hohen Steuergelderbeträgen bezahlen und dass die Museumseintritte insofern ohnehin nur einen kleinen Teil ausmachen. Und insofern würde ich unbedingt plädieren, Einnahmen dann möglicherweise eher aus anderen Dingen zu generieren. Beispielsweise könnte man sich ja auch Quellen vorstellen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, wie Merchandising-Artikel, also touristische Artikel aus Museumsshop, aus dem Kölner Domshop, aus Gastronomie oder aus Events.
Und wenn das nicht reicht?
Wenn das nicht reicht, dann muss man sicherlich in dem Fall hier als Kirche überlegen, was ist noch möglich. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man damit auch Menschen ausschließt, die eben vielleicht nicht speziell zu den Kunst- und Kulturinteressierten gehören. Natürlich wird dann so ein Dom sehr stark als ein kulturelles Erbe wahrgenommen und weniger als ein christlich-religiöser Gebetsraum. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtig, um unser kulturelles Erbe im Bereich etwa von Kirchen auch sozusagen zukünftig zu erhalten, dass man versucht, eigentlich maximale Zugänglichkeit zu schaffen, dass man versucht, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft dafür zu interessieren. Und da ist natürlich freier Eintritt schon notwendig. Ich würde sogar eher noch dafür plädieren, auch zusätzliche Vermittlungsformate wären notwendig, weil sicherlich ganz viele Menschen gar nichts anfangen können mit christlicher Ikonografie.
Wer im Sommer in den Kölner Dom möchte, muss ab Juli 12 Euro zahlen. Birgit Mantel war das, Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim. Und nun eine Oper. Opera Aperta, offene Oper. So der Name eines ukrainischen Kollektivs, das experimentelles Musiktheater in der Ukraine aufführen wollte. Dazu kam es aber bisher nicht. Nach dem Überfall Russlands scheint das für das Kollektiv erstmal in weiter Ferne. Inszeniert wird aber trotzdem, und zwar im Ausland. Gestern zeigte Opera Aperta bei den Wiener Festwochen das Stück Modra Nicht, Songs of a Winter War. Modra Nicht, das ist die Nacht der Mütter. Ein Fest, das Weiblichkeit und Fruchtbarkeit feiert und das mitten im Winter. Jörn-Florian Fuchs hat die Aufführung für uns gesehen. Der Titel der Oper bringt ja schon einiges mit, Florian. Auf der einen Seite Festlichkeit, auf der anderen Seite Krieg. Wie wird dieser Spagat auf die Bühne gebracht?
Ja, auf eine ganz interessante Weise und auch diesen Abend über sehr unterschiedlich und unerwartet. Wir beginnen sehr ruhig. Wir beginnen mit Blick auf Musikerinnen und Musiker, die im Orchestergraben sind und die erst sehr langsam und sanft ihre Instrumente spielen. Und das wird einfach projiziert, schwarz-weiß. Das sehen wir halt ganz groß, also wie da Klavier gespielt wird, wie gegeigt wird. Und es ist erst ein bisschen unscharf. Und je schärfer die Perspektive des Films wird, je genauer wir die Instrumente sehen, umso schärfer und dissonanter klingt auch die Musik. Und zunächst ist man so ein bisschen irritiert, was das Ganze ist. Später ist es allerdings so, dass das Ensemble dann auf die Bühne tritt und dort spielt. Ich nehme auch vorweg, dass sie sich komplett nackt ausziehen und die restliche Zeit des Abends nackt agieren. Und da kommt jetzt auf der einen Seite dieses Fest der Mutterschaft, der Fruchtbarkeit, auch einfach einer Gemeinschaft, die sich immer wieder neu sortiert und finden soll. Das Kollektive feiert, da gibt es so Menschenskulpturen, das Ensemble fügt sich da sehr schön zusammen. Und auf der anderen Seite kommt aber eine Ebene von Gewalt rein. Einmal durch auch einen Film, wo wir Augenprothesen sehen. Da geht es um einen Kiewer Veteran, der als Schauspieler in Kiew jetzt noch spielt, der also Kriegsverletzungen hat. Und auf der anderen Seite auch durch sehr, sehr laute und aggressive Musik, die dann zunehmend den Abend beherrscht.
Vielleicht können wir da auch einmal reinhören. Also du hast jetzt schon beschrieben, die Musik, sie ist scharf. Vielleicht hast du ein Musikbeispiel dabei.
Es ist ein Kontrast zwischen diesem sehr poetischen und plötzlich schlägt das Ganze um und wird eben sehr laut und aggressiv. Und in dieser Spannung bewegt sich der Abend szenisch, aber auch musikalisch. Das ist ein kleiner Eindruck.
Ja, das klingt aufwühlend und überwältigend. Ich habe vorher im Programm von Triggerwarnungen gelesen und man solle Oropax mitnehmen.
Ja, die braucht man tatsächlich durch diese extreme Lautstärke, die es da gibt. Und auf der anderen Seite ist vielleicht die Triggerwarnung auch auf diese Nacktheit bezogen. Mhm. Es wird mit den nackten Körpern einiges gemacht. Diese Körper spielen Instrumente, und zwar in der Form, dass man sich mit dem Hintern, mit den Brüsten auf alte Klaviere setzt oder rekelt, und da kommt Musik. Es gibt Gewaltszenen, dass man den Protagonisten große Kuhglocken umhängt, und die werden auch zu einer Tränke etwa geführt. Das erinnert so ein bisschen an Florentina Holzinger, aber wie ich jetzt sagen würde, in gut, also in sinnvoll, nicht um des Effekts willen, sondern das ist der Moment zwischen einer hohen Poesie, auch der ausgestellten Nacktheit und plötzlich dem Umschlagen in Gewalt. Und das ist, bekommt, obwohl es total assoziativ ist und eigentlich nicht jetzt irgendwelche Gegenwartsbilder aus der Ukraine etwa von heute zeigt oder ganz wenig am Anfang nur, bekommt es doch so eine archaische Dringlichkeit. Es ist auch ein übrigens sehr spiritueller Abend. Es wird gebetet an mehrfachen Stellen. Es gibt eben rituelle Gesänge. Wir haben einmal dann eine ganz humorvolle Brechung. Da heißt es dann, lassen Sie uns mal alle Ode an die Freude, Beethovens Neunte singen. Das wird aber auf Latein gemacht mit der Begründung, wir haben ja eine Kultur, die uns verbindet, nämlich das Lateinische. Also auch ein bisschen skurril dieser Moment. Und der Schluss ist ja eigentlich verstörend in der Ruhe, denn es klingt alles langsam aus und dann kommen Bühnenarbeiter und räumen auf. Und eine Frau bleibt nackt von Blumen überhäuft auf der Bühne liegen und es gibt keine Verbeugung beim Applaus. Das wirkt nicht aufgesetzt, sondern irgendwie für mich stimmig und logisch und rundet diese sehr offene und schrundige Form doch letztendlich. Ich habe auch den Eindruck gehabt, das Publikum war ziemlich, ja, betroffen ist immer so ein blödes Wort, war davon berührt und ich bin also da auch wirklich über diese 2 Stunden sehr mitgegangen.
Begeistert also unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über die Oper Modra Nicht, Songs of a Winter War bei den Wiener Festspielen. Und wir bleiben bei den Bühnen, aber jetzt zu einem deutschen Theater, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Die ist einerseits ein Traditionshaus, gegründet 1890. Andererseits steht die Volksbühne für den Bruch mit Tradition, für politisches Theater, für Avantgarde von links. Der Intendant René Polisch war hier das Enfant terrible, bis er überraschend 2024 verstarb. Nun beginnt ein neues Kapitel für das Theater. Ein Wiedersehen eigentlich nach fast 30 Jahren, denn der damalige Chefdramaturg Matthias Lilienthal kommt zurück an die Volksbühne und dieses Mal als Intendant. Heute hat er das Programm für die kommende Spielzeit vorgestellt und meine Kollegin Susanne Burkhardt war mit dabei. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, was Matthias Lilienthal vorhat mit der Volksbühne.
Also zunächst einmal lädt er uns ein, baden zu gehen. Und zwar baut er ein Volksbad vor das Haus der Volksbühne, ein 25 Meter Becken und da darf dann jeder bis Anfang Oktober umsonst baden gehen. Dann lädt er weiterhin ein in eine neue Spielstätte, eine alte neue Spielstätte, der Prater im Prenzlauer Berg, der legendär ist. Der wird wieder eröffnet mit einer Produktion von Anta Helena Recke. Und gleichzeitig hat er vor uns alte Kolleginnen und Kollegen aus seiner Münchner Zeit als Intendant dort nach Berlin zu bringen, nämlich Regisseurinnen wie Christopher Rüping, Leonie Böhm, Toshiki Okada. Und los geht's mit einer Produktion von Rimini Protokoll am 1. Oktober und die führt die Zuschauer durchs ganze Haus und es geht um den Mauerfall, so viel sei schon mal verraten.
Lilienthal tritt ja in die Fußstapfen des 2024 verstorbenen René Polisch, der das Theater, die Volksbühne maßgeblich geprägt hat. Wie wird Matthias Lilienthal das Erbe Polischs weitertragen?
Ja, man kann sagen, vollständig. Also alles, was gerade auf dem Spielplan steht an Produktion von René Polisch oder über René Polisch wird weiter gezeigt werden. Und dazu werden zum Beispiel die Filmmacherin Kurtwin Ajoub, die ja auch eine Produktion am Haus hat, die wird eine neue Produktion zeigen. Es kommen auch neue Leute wie Lena Brasch oder Giselle Vienne. Aber das ganze Repertoire, was es derzeit in der Volksbühne zu sehen gibt, wird auch in die neue Spielzeit überführt.
Dann lass uns mal aufs Ensemble schauen. Was hat Matthias Lilienthal da zusammengebracht? Also was verändert sich auch bei den DarstellerInnen?
Ja, das ist immer die große Frage bei der Volksbühne. Also die alten Darstellerinnen und Darsteller, also die altbekannten Sophie Reuss, Martin Wuttke, Katrin Angerer oder so, die bleiben alle. Neu dazu kommt Julia Riedler, die ja gerade mit Fräulein Else beim Theatertreffen zu bewundern war. Und es gibt auch noch ein paar Schauspielerinnen, Großwantje Koloff oder Benjamin Rajapur. Damien Repgetz wird auch zum Ensemble hören. Das sind alles Namen, die man aus den Münchner Kammerspielen auch schon kennt. Insgesamt sind 12 Feste im Ensemble und es werden dann so wechselnde feste Gäste geben, so 12 bis 20, sodass das dann so eine Mischung gibt aus Festen und Freien.
Aber hast du Sorge, dass das jetzt so eine Lilienthals Kammerspiele 2.0 wird?
Nee, weil sich das ja doch jetzt ein bisschen erweitert. Also durch die Marlene Montero-Freitas, die aus den Kapverden kommt, die Choreografin, und Florentina Holzinger, gibt es dem ganzen Haus ja nochmal so eine andere neue Ausrichtung, was den Tanz anbelangt. Und was heute gar nicht benannt wurde, was aber auf dem Plan steht, ist auch der Versuch einer Wiederbelebung des Exile-Festivals. Also Lilienthal hat ja eine Zeit lang im Libanon gelebt und wird auch da mit Künstlern von dort wieder zusammenarbeiten. Aber das kommt wahrscheinlich erst in der nächsten Spielzeit. Also ich glaube, Kammerspiele 2.0 kann man nicht erwarten. Dazu ist das Ensemble zu gemischt und es sind zu viele neue Namen dabei.
Also höre ich eher Euphorie oder eher Skepsis für die kommende Spielzeit?
Ich würde es Vorfreude nennen und eine Neugier und natürlich besonders froh bin ich, dass es dieses Bad geben wird, in dem wir uns dann hoffentlich alle treffen im Sommer.
Abkühlung können wir vermutlich brauchen diesen Sommer. Unsere Theaterkritikerin Susanne Burkhardt über das neue Programm und Ensemble unter Matthias Lilienthal. Der Antidiskriminierungsbericht 2025 wurde heute veröffentlicht. Der Jahresbericht zeigt Rekordzahlen für letztes Jahr. Über 13.000 Beratungsanfragen gingen letztes Jahr an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. So viele wie noch nie. Und vor allem betrifft das den Arbeitsmarkt und Anfragen wegen rassistischer Diskriminierung. Auch im Kulturbereich wird immer wieder über Rassismus und im Nachgang des 7. Oktober auch vermehrt über Antisemitismus diskutiert. Vor der Sendung habe ich darüber mit Deborah Schnabel gesprochen. Sie ist Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, sieht in den Zahlen eine Verfestigung rassistischer Einstellungen in der Gesellschaft. Frau Schnabel, Sie auch?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass diese Zahlen bedeuten, dass es so viele Beratungsanfragen gab im Bereich der Diskriminierung wie noch nie. Das bedeutet im ersten Schritt, dass niemals zuvor so viele Menschen auch Beratung in Anspruch genommen haben. Ich sehe darin auch tatsächlich was Gutes, weil wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo die Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, diese auch als solche erkennen und wissen, dass sie diese anzeigen können und sich auch an Beratung Stellen melden und diese überhaupt zur Verfügung stehen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wir sehen, dass es offensichtlich einen großen Bedarf an Beratung gibt in den unterschiedlichsten Formen von Diskriminierung, sei es jetzt aufgrund von Behinderung, aufgrund von Rassismus, mit den unterschiedlichsten Ausprägungen von Rassismus, aber auch aufgrund von Antisemitismus. Und das sehen wir natürlich auch in unserer eigenen Arbeit und auch, finde ich, an den verhärteten gesellschaftspolitischen Debatten, die aktuell geführt werden.
Es gibt seit 2006 dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Menschen ja schützen soll vor Diskriminierung. Und wenn wir uns jetzt aber die letzten 5 Jahre uns anschauen, dann sehen wir, dass jedes Jahr die Diskriminierungsanfragen, die Beratungsanfragen gestiegen sind. Was bringt denn so ein Gesetz, wenn sich die Fälle häufen?
Naja, erstmal ist es ein erster Schritt. Es ist eine Grundlage, damit man überhaupt auch etwas beanstanden kann. Wir können das Gesetz nutzen, so wie es ist, und es sollte auch genutzt werden, aber es muss auch weiterentwickelt werden. Und wir müssen schauen, dass wir uns nicht alleine auf Gesetze berufen, sondern dass wir wirklich auch etwas auf bildungspolitischer Ebene tun, gerade auch was ja Antidiskriminierungs- und rassismuskritische Bildungsarbeit bedeutet in Deutschland. Mhm. Wir haben ja viele Diskussionen auch gehabt rund um das Demokratiefördergesetz, aber auch um die Einschränkungen hinsichtlich Demokratie leben. Und ich würde da gerne auch noch mal den Link ziehen, weil das zeigt ja einfach, dass es nach wie vor einen Bedarf gibt, weil eben Diskriminierung in Deutschland nach wie vor auch ein institutionelles und ein strukturelles Problem ist.
Ich würde gerne einmal auf den Kulturbetrieb schauen. In dem Bericht geht es ja viel um Felder wie Arbeitsmarkt und Wohnungssuche. Jetzt im Kulturbetrieb und in der Kulturproduktion wurde ja viel diskutiert über Antisemitismus in den letzten Jahren. Vielleicht um 2 Beispiele zu nennen, Berlinale oder Documenta. Ist der Kulturbetrieb Ihrer Meinung nach einfach ein Abbild dessen, was eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch zunimmt? Oder sind die Strukturen hier andere?
Naja, erstmal ist der Kulturbereich ein ganz wichtiger institutioneller Bereich in Deutschland. Und wir wissen ja, dass Kultur sehr stark dazu beiträgt, Werte und Normen in die Gesellschaft hineinzutragen. Das heißt, Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, es ist auch ein Abbild unserer Gesellschaft. Und wir sehen da einmal auf Seite der Kulturinstitutionen, auch als Arbeitgeberinnen, sehen wir dort einen Diskriminierungsfaktor seit Jahren und auch die Wünsche danach, mit Diversität im Kulturbereich besser umgehen zu können. Aber wir sehen es natürlich auch programmseitig. Also wenn es darum geht, dass sich Kulturinstitutionen auch damit auseinandersetzen müssen, wie sie mit marginalisierten Stimmen und Gruppen umgehen in ihren Programmen, bei ihren KünstlerInnen und so weiter und so fort. Und der Kulturbereich ist so divers wie unsere Gesellschaft auch. Das ist das eine, aber oftmals fehlt das noch in den Strukturen. Und wenn dann so Debatten kommen, wie rund um die Documenta oder jetzt auch nach dem 7. Oktober, dann merkt man, dass diese Systeme noch nicht reif genug sind in ihrem Auseinandersetzen mit dieser Heterogenität, die wir auch haben in unseren Debatten und viele dann auch unsicher sind, wie sie sich positionieren sollen. Und da zeigt sich, dass Kulturinstitutionen einfach noch viel sprechfähiger werden müssen, gerade wenn gesellschaftspolitische Krisen anstehen.
Wie werden denn Kulturinstitutionen sprechfähiger?
Der erste Schritt ist anerkennen, dass es da einen Veränderungsbedarf gibt und dann wirklich sich auch Zeit nehmen, in die Strukturen hineinzuarbeiten und zu gucken, an welchen Stellen, innen, aber auch außen, gerade auch als Kulturinstitution mit einer Reichweite beispielsweise, muss ich eigentlich mich weiterentwickeln und muss erstmal lernen, diskriminierungskritisch zu denken und auch bestimmte Denkmuster zu verlernen. Das ist der erste Schritt. Und das tatsächlich in allen Ebenen, von ganz oben angefangen, aber bis hin zu den KünstlerInnen, die dann ja auf den Bühnen stehen. Wenn man es wirklich ernst meint, also man kann nicht ein einfaches Training buchen und dann sagen, jetzt habe ich mich 4 Stunden damit auseinandergesetzt, jetzt bin ich super diskriminierungssensibel und kritisch. Das wird nicht ausreichen, sondern es braucht eine Beschäftigung, eine intensive und ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema.
Die Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Deborah Schnabel, über den Antidiskriminierungsbericht 2026, der heute veröffentlicht wurde. Der algerisch-französische Schriftsteller Bonem Sansal hat ein Buch über seine Haft geschrieben. Mehr dazu hören Sie in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohweg.
La Légende, die Legende, lautet der Titel des Buchs von Boualem Sansal, das heute in Frankreich erschienen ist. In dem Werk erzählt der französisch-algerische Autor von seiner Haftzeit.
Ich war in dem schlimmsten Teil, dem Hochsicherheitstrakt. 50-60% der Gefangenen da waren ehemalige IS-Kämpfer und Dschihadisten.
50-60% sind Islamisten, des anciens du GIA, de Daesh.
So der 81-jährige Boualem Sansal über seine einjährige Haft in Algerien. Die Veröffentlichung des Buchs hat in Frankreich eine heftige Debatte ausgelöst. Denn Sansal wechselte unter großem Medienrummel den Verlag. Und sein neues Buch ist nun bei Grasset erschienen. Ein Verlag, der dem rechtsgerichteten Milliardär Vincent Bolloré gehört und den inzwischen die meisten renommierten französischen AutorInnen verlassen haben. Im September soll nun die deutsche Übersetzung von La Légende im Merlin Verlag herauskommen. Boualem Sansal will das Buch auch auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin vorstellen, dessen Schirmherr er in diesem Jahr ist. Eine Buchkritik und eine Einschätzung zu Sansals Verlagswechsel können Sie in unserer Sendung Büchermarkt hören, sowie in der Deutschlandfunk-App. Er nennt sich Denker im Dienst und warnte schon vor einigen Jahren vor alten Leuten. Denn die, so Barzon Brock, seien gefährlich, da ihnen die Zukunft egal sei. Heute wird der emeritierte Ästhetikprofessor aus Wuppertal 90 Jahre alt. Als Jürgen Johannes Brock geboren, gab ihm ein Lehrer den Spitznamen Barzon. Der griechische Name bedeutet Schwätzer. Über diese vermeintliche Beleidigung beschwerte sich der streitbare Geist aber nicht. Wie heute in zahlreichen Würdigungen zu seinem Geburtstag zu lesen ist, gilt Barzon Brock als einer der großen Kunstvermittler. Jemand, der Menschen Kunst nahe brachte, lange bevor dies auf Lehrplänen stand. Seinen Geburtstag feiert er im Rahmen einer mehrstündigen Action-Teaching-Veranstaltung im Berliner Renaissance-Theater. Ob auf dem Kopf, wie früher in seinen Vorlesungen, ist nicht bekannt. Bahnübergänge, Wege, Zäune, Blumen und Boote, solche bescheidenen Motive prägen das Werk des Malers Alexander Olbricht. Zu seinem 150. Todestag bekommt die Klassikstiftung Weimar nun über 500 Arbeiten aus seinem Nachlass geschenkt. Das Konvolut umfasst laut Stiftung hunderte Glasplattennegative sowie frühe Fotoabzüge von Alexander Olbricht, seinem Vater Gustav und außerdem bislang unbekannte Werke seiner Ehefrau.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. Damit endet Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Zwei Themen dort: die schweren Luftangriffe auf die Ukraine und der neue Armutsbericht. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.